Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ihr alle seid für mich eine lebendige Gemeinschaft von Menschen, die ihr Leben und ihre Führung bewusst gestalten wollen. Sonst würdet ihr nicht regelmäßig reinhören. Ich finde das klasse. Ich bin Alexander Bryan. Timeout Podcast ist dein mentaler Trainingsraum. 2 Einheiten im Monat helfen dir, dran zu bleiben, dich zu spüren und Schritt für Schritt in deine Kraft zu kommen. Schön, dass du hier bist. Unser heutiger Trainingsgast ist Jens Kortz. Jens ist Experte für modernes Leadership und begleitet Führungskräfte, Teams und Unternehmen dabei, wirksamer zu führen. Er steht für Klarheit, Kompetenz und Konsequenz. Und wer mich kennt, weiß, wie sehr ich Klarheit einfach liebe. Insofern lass uns starten, denn es wird genial werden.
Jens, herzlich willkommen. Eine neue Woche, eine neue Folge. Schön, dass du dabei bist.
Gerne.
Jens, du kennst das vielleicht schon. Beim Warm-up starten wir damit, dass unser Gast Sätze vervollständigen kann, um quasi warm zu werden, dass wir dich kennenlernen dürfen. Ich würde sagen, wir starten einfach. Manche sagen, es ist schon durchaus schwierig. Wir werden es sehen. Du darfst es nachher selbst beurteilen. Freiheit bedeutet für mich,
unabhängig zu sein.
Dieses menschliche Verhalten bringt mich auf die Palme.
Sturheit.
Führung ohne Bewusstsein führt zu
demotivierten Mitarbeitern.
Klare Kommunikation braucht
im Prinzip Klarheit, aber Wahrheit auch. Also es muss transparent sein.
Wenn ich im Timeout-Podcast nur eine Botschaft hinterlasse, dann ist es:
Sei mutig.
In diesem Musical hätte ich gerne einmal mitgespielt.
Les Miserables.
Und dieses menschliche Verhalten hinterfrage ich am liebsten in Führungsetagen.
Menschliches Verhalten, bin der Freund der Klarheit, also dass man klar auftritt, klar kommuniziert, ist nicht immer möglich. Man ist auch diplomatisch, man muss Seilschaften finden, aber Transparenz, Klarheit.
Klasse.
Ja.
Ja, dann lass uns doch mal Transparenz und Klarheit starten für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Ich habe natürlich einen Blick auf deine Homepage geworfen, weil ich einfach neugierig bin. Natürlich kann ich dich davor schon, aber da stand eine Passage, die ich ganz cool fand. Da stand, langsam fügte sich alles zu einem großen, stimmigen Ganzen zusammen. Ein Gesamtbild entstand. Connecting the dots, sagen die Amerikaner. Ich glaube, so darf ich dich zitieren. Ja. Mich würde interessieren, wofür brennst du heute und was ist davor passiert? Mit der Zusatzfrage, glaubst du, dass wir unser Leben planen können oder dass dein Beruf, deine Berufung, die du heute lebst, irgendwie schon für dich irgendwie wie vorgegeben war, dass es einfach nicht sichtbar war, aber eigentlich in deinen Gaben schon drin Zeit immer steckte?
Das ist echt eine total kniffige Frage, weil ich immer ein Freund von Planung bin. Ich finde diesen Satz, den der Vater von den Williams-Schwestern geprägt hat, die beiden Tennisasse. Wer nicht plant, plant sein Scheitern. Ich finde diesen Satz, der hat was. Wenn wir nicht uns vorbereiten, wenn wir nicht planen, wenn wir keine Strategie entwickeln, dann wird das Leben uns treiben. Und auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele Dinge im Leben, die auf einmal passieren, die man sich nicht erklären kann, die auch erstmal mit einer Niederlage einhergehen und wir dann irgendwann, Monate, streckenweise Jahre später sagen, damals, als das passiert ist, ist dann und das eingetreten oder dann hat sich der Weg geöffnet. Deswegen ist das eine ganz schwierige Frage. Wenn ich spirituell rangehen würde, würde ich sagen, hör auf zu planen, weil das ist ein Fluss und einmal hast du eine Stromschnelle und einmal kommen ruhige Phasen und am Ende lass dich treiben. Wenn ich es rational, kognitiv, auch ich bin auch Psychologe, psychologisch betrachte und da widersprechen sich auch einige Psychologen, würde ich sagen, plane. Weil wenn du immer nur treibst und wenn du überhaupt nichts an Strategie entwickelst, dann wird der Erfolg ausbleiben, weil du einfach keinen Plan hast. Also es ist beides möglich. Ich würde sagen, es ist beides möglich. Wenn ich mir meinen Lebenslauf angucke und wenn du mir damals, als ich mit 14 anfing, bei einem Bundesliga-Verein zu trainieren, ich habe bei 1. FC Kaiserslautern gespielt und mein Leben nur noch Fußball war und ich nur noch geplant habe, ich werde Fußballer, dann war auch alles so. Ich habe mein ganzes Leben dahin ausgerichtet. Dass ich dann zweimal schwer verletzt wurde und ausrotiert wurde mit 19, das war nicht auf dem Plan. Dass es mir dann andere Türen geöffnet hat und ich dann ganz andere Wege eingeschlagen bin und heute dadurch als Coach davon profitiere, weil ich schon mit Niederlagen klarkommen musste, weil ich andere Wege gehen musste und ich die Angst, die sich dahinter verbirgt, einen neuen Weg zu gehen, hat man Angst. Ja, schaffe ich das? Kriege ich das hin? Ist das der richtige Weg? Was passiert, wenn da eine Katastrophe passiert und so weiter? Im Endeffekt muss man einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Und das macht mich, glaube ich, auch als Coach aus, dass ich eben nicht durch ein Leben gekommen bin, was immer nur toll war, sondern dass ich eben auch die Niederlagen des Lebens kenne und eben auch weiß, wie man damit umgeht und wie man da wieder rauskommt. Ich bin ja der lebende Beweis dafür, dass es geht.
Klasse, ich fand, das war schon eine ganz, ganz tolle Antwort. Da war so viel dabei. wo wir quasi weitermachen könnten. Ich werde mich aber dafür entscheiden, auch aufgrund dessen, dass wir Parallelen haben, dass ich auch aus dem Fußball komme, auch Leistungssport gemacht habe, auch eine Verletzung hatte, einmal mal Führung, Wirtschaft mit Sport so ein bisschen in den Vergleich zu gehen. Ich denke, ich bin durch einen Teamsport geprägt. Der Teamgedanke ist bei mir groß, wahrscheinlich ist er bei dir noch ähnlich. Und trotzdem, wenn wir uns Teams angucken, Teams ohne Ego gibt es nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Das ist wichtig, das Ego so klein wie möglich zu halten. Und da die Brücke zu dir. Ich glaube, das ist auch für Führungskräfte besonders wichtig. Und daher die Frage direkt an dich. Wie erkennst du bei Führungskräften, dass das Ego bei ihnen vielleicht auch zu groß ist und die Mission des Unternehmens gegebenenfalls sabotieren könnte? Und wenn du das erkennst, was ist der erste Schritt, wie du quasi in andere Richtung einschlägst, den Kurs, um sie wieder aufs Kurs zu bringen?
Das erkennt man relativ schnell, ob man es mit einem großen Ego zu tun hat, wo es eigentlich nur noch um den eigenen Vorteil geht und nicht mehr um das Unternehmen. Das erkennt man immer daran, wenn man Strategien entwickelt, die eigentlich für das Unternehmen sinnvoll sind und der Klient das ablehnt, der überhaupt nicht dahin guckt, sondern im Prinzip auf Machterhalt, Positionserhalt und vielleicht die nächste Sprosse der Karriereleiter aus ist und überhaupt nicht den Nutzen des Unternehmens in den Vordergrund stellt. Das kriegt man sehr, leider Gottes, sehr schnell raus. Also da bist du nach 20 Minuten Arbeit, bist du mit dem Klienten so weit, dass du weißt, dem geht es hier nicht darum, dass das Unternehmen nach vorne kommt, dem geht es darum, dass er sich selbst nach vorne bringt. Es ist interessant, weil ich habe das nie wissenschaftlich ausgewertet, aber ab einem gewissen Jahresgehalt trifft man auf Menschen, das ist die Häufigkeit, dass man auf Menschen trifft, die eher an sich denken und nicht ans Unternehmen, sehr groß. Das geht so ab 200.000 los. 200.000 Jahresgehalt, ich habe es nie wissenschaftlich ausgewertet, aber wenn die Leute so in dem Bereich sind, dann sind die unvernünftig, dann sind die nicht mehr interessiert, dass das Unternehmen nach vorne kommt, sondern die sind wirklich an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert. Ich konfrontiere die Menschen damit. Ich bin ein manchmal auch unbequemer Coach, weil ich die Dinge direkt anspreche, weil ich einfach sage, ich habe das Gefühl, es geht gar nicht ums Unternehmen, es geht um sie. Ich habe das Gefühl, egal was wir jetzt entwickeln an Strategie, solange es ihnen damit nicht besser geht, werden sie das ablehnen. Und dann kriegst du relativ schnell auch Reaktionen und dann können wir arbeiten. Und manchmal ist die Arbeit dann auch beendet. Weil, und es gehört auch zu meinem Beruf, ich natürlich zwischen stark egoistischen und persönlichkeitsgestörten Menschen unterscheiden muss. Beide haben ein starkes Ego, beide möchten Macht haben, beide möchten bestimmen. Und wenn du dann eben auf einen Narzisst oder einen Psychopath triffst, dann weißt du, dann kannst du das Coaching abbrechen, weil es nichts bringt. Es bringt nichts. Der ist uncoachable. Und so habe ich auch schon das ein oder andere Mandat niedergelegt nach relativ kurzer Zeit, nach ein, zwei Sitzungen, weil man einfach gemerkt hat, da geht es nicht darum, das in Einklang zu bringen, was sind meine Interessen und Bedürfnisse, was sind die vom Unternehmen, was sind das, was ich können muss, damit es weitergeht, sondern da geht es nur um mein persönliches Interesse. Und da ich oft in der Geschäftsführung coache, Vorstand und Geschäftsführung, hast du natürlich solche starken Leader und Egos auch vor dir. Das muss man ganz klar sagen. Und ich bin einer, der es direkt anspricht. Ich bin kein Diplomat, der sagt, könnte es eventuell sein, sondern ich sage ihm knallhart, was ich sehe, was ich spüre. Und dann kommt auch entsprechend die Reaktion.
Wenn du das so direkt ansprichst, wie viel ist davon Erfahrung? Das kann man wahrscheinlich nicht in Prozent sagen. Wie viel ist sowas wie Intuition, wo du einfach erkennst, was Sache ist?
Das ist in meinem Fall deswegen so schwierig zu beantworten, weil ich, und das habe ich jahrelang nicht gewusst, ich musste das auch eher diagnostizieren lassen. Ich gehöre zu diesen hochsensitiven Menschen. Ungefähr 15% der Deutschen haben das. Ich spüre Dinge, die andere nicht spüren. Ich nehme Dinge wahr, die andere nicht wahrnehmen. Ich konnte schon immer Menschen gut lesen und ich habe immer gedacht, das kann jeder. Also ich habe immer gedacht, das ist so total easy. Und leider Gottes hat eine meiner Töchter das auch. Also die kommt noch nicht damit klar. Also die spürt Dinge, wo sie nicht weiß, sind das meine oder sind das die anderen. Und dadurch bin ich sehr schnell, weil ich das sehr schnell wahrnehme. Das heißt, es ist eine Art Super-Intuition, wenn du so willst. Ja, also sehr viel Intuition. Aber nach 25 Jahren und über 100.000, 170.000 Menschen, die ich trainiert, gecoacht, durch Vorträge erreicht habe, hast du natürlich auch eine enorme Erfahrung. Also das potenziert sich. Also mein schneller Instinkt, wenn du so willst, und die Erfahrung sorgt dafür, dass ich ganz schnell rauskriegt, was hier los ist. Deswegen kann man bei mir auch keine Blendgranaten zünden. Also wenn du zu mir zum Coaching kommst und du mir dann irgendeine Story erzählst, dann bin ich relativ schnell dabei, das abzuwürgen nach 5 Minuten und sagen, schöne Geschichte, aber der Grund, warum sie hier sind oder der Hase liegt hier im Pfeffer, das ist das, was ich sehe und das ist das, worum es geht. Es geht nicht um das. Und das ist auch mittlerweile ein Ruf, den ich habe. Also einer meiner größten Kunden, der Personalentwickler, sagt, okay, also ich habe normale Coaches und dann habe ich einen, der ist in Berlin. Und der ist ein bisschen schneller, der ist ein bisschen direkter, aber der löst es auch. Und der haut sie ihnen auch direkt raus, was los ist. Und sie dürfen entscheiden, ob sie nach Berlin oder ob sie einen anderen Coach haben wollen. Und es ist Wahnsinn, welchen Ruf man dann hat, wenn die Leute sich dann für mich entscheiden und dann in ihrem Umfeld sagen, ich habe ein Coaching in Berlin, und dann einige vielleicht schon in ihrem Umfeld bei mir waren und sagen, bist du bei mir ins Quartz? Und der heißt Quartz. Und dann sagt er, das ist hart. Also es hat auch eine gewisse Härte, mein Coaching. Also da bin ich, das ist mittlerweile ein USP geworden. Ich bin einer, der sehr direkt die Dinge anspricht und sehr klar anspricht und dann eben auch mit den Leuten bearbeitet. Und das macht auch die Geschwindigkeit aus. Ich brauche nicht sehr viele Sitzungen. Also wir müssen hier, wenn einer bei mir 10 Sitzungen bucht, das ist schon zu viel. Warum? Also das brauchen wir nicht. Das geht schneller. Ich habe gerade heute Morgen eine Dame im Kennenlerngespräch gehabt. Da ging es darum, sie steckt gerade in ihrer Karriere fest und ist eine Kanadierin, nur auf Englisch alles. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Stunde. Und da sagt sie, nein. Doch, ich brauche eine Stunde, das ist ein Mindset-Thema. Und ich sagte, das kriegen wir hin. Das eine Stunde ist dann erledigt. Und dann sagt sie, ich habe schon so viele Coaches kennengelernt, die ich gecoacht habe. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin dein Coach. Also du brauchst mich nicht coachen. Wir werden auch nicht über mich reden, nur über dich. Und dann sagt sie, Stunde glaubt sie nicht. Ich habe gesagt, glaubst du oder nicht? Nach der Stunde wissen wir mehr. Also ich bin recht schnell. Dadurch habe ich natürlich auch einen hohen Durchlauf, weil ich dann einfach gar nicht so lange brauche mit dem Menschen. Das ist aber nicht generell Coaching. Das ist Jens Kort spezifisch. Das muss ich schon sagen, das macht mein Leben nicht leichter, weil ich das privat natürlich auch mache. Ich kann Menschen ganz schnell wahrnehmen. Und das, mir ist es letztens passiert, da habe ich eine Weiterbildung besucht, die nur online war, also nur Videos. Habe ich hier bei Meet Your Master, habe ich was, ich sage jetzt nicht was. Ich habe mir das, und ich habe, während ich das Video von dieser Person gesehen habe, die Person analysiert. Und habe gesagt, ey Jens, du musst echt aufhören. Ich glaube, du bist nur noch am Coachen. Also ich habe die Baustellen und blinden Flecken von der Person, die mich quasi informiert, wie man was macht, analysiert. Und da hat meine Frau gesagt, boah, du bist schon zu lange Coach. Ich glaube, du musst irgendwann aufhören. Aber ich bin es aus Leidenschaft. Es ist mein Traumberuf. Ich bin mit Leib und Seele Coach. Ich bin einfach gerne Coach. Ich mache das gerne.
Das ist so schön. Und ich glaube, das ist einfach eine Berufskrankheit, die gibt es in anderen Feldern auch. Also wenn ich meine Freunde betrachte, die Trainer sind, die können auch kein Fußballspiel mehr normal schauen. Und was ich sage, ich liebe Klarheit. Und vor allem, wenn die Klarheit halt auch mit einer liebenvollen Intention kommt, dann ist sie richtig eingesetzt. Und wenn du jetzt von deinem Talent gesprochen hast, nenn das mal dein Talent, deine sensible Gabe, Menschen einzuschätzen, dann ist das vielleicht eine gute Ausgangsvoraussetzung, wenn ich das mit dem Sport vergleiche. Also Talent ist wichtig, aber ich finde, kein Sportler kommt weit ohne Eigenverantwortung. Und genauso sehe ich das auch in der Wirtschaft, auch in den Führungsetagen. Ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass Eigenverantwortung sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte mir das Pendel nochmal anschauen, wenn es in die andere Richtung schwingt, weil das sehe ich auch immer regelmäßig. Weil es gibt auch Leute, die zerfleischen sich selbst. Das geht das mental, emotional auf ungesunde Ebene. Welche Empfehlung hast du, beziehungsweise andersrum angefangen, wo ist für dich die Grenze zwischen radikaler Verantwortung und Selbstzerfleischung? Und wo verfließt für dich da dieser sanfte Übergang im Alltag?
Also das größte Problem, was viele Menschen haben, die ich coache und die sich zerfleischen, das geht ja meistens das sind ja meistens Perfektionisten, die dann so irgendwann kaputt gehen, weil sie über jeden Fehler, den sie machen, sich so ärgern, dass sie quasi sich zerfetzen. Die Menschen sind heutzutage unheimlich gut im Reflektieren von anderen Menschen. Also hier dieses berühmte Fingerpointing.
Genau.
Aber nehmen den Finger nie auf sich. Und sie gucken meistens auch, das kann man auch verstehen, weil wir sind so sozialisiert durch unsere Schule. Unsere Schule ist ein gutes System, um Leute einen schlechten Selbstwert zu geben. Weil wir immer darauf bedacht sind, keine Fehler zu machen. Ne? Weil du musst ja null Fehler erreichen. Ich habe heute noch Probleme mit den Lehrern, wenn die unter einer Arbeit schreiben, null Fehler, anstatt zu schreiben, alles richtig.
Ja, verstehe,
so.
Ja.
Und das ist das Problem. Und dann zerfleischen die sich. Das heißt, sie haben einen unheimlich schlechten inneren Dialog, weil Fehler was ganz Schlimmes ist. Das wird uns über, je nachdem, ob du noch studiert hast, über 15, 16, 17 Jahre lang wird uns eingebläut, du darfst keine Fehler machen. Und dann müssen die auf einmal ins Management und müssen Verantwortung übernehmen. Ja? Nicht nur für sich, für ihr Team, für das Unternehmen, für die Ziele. Und wenn da Fehler passieren, dann haben die natürlich Auswirkungen. Und wenn du gelernt hast, du darfst keine Fehler machen und du machst dann einen, dann gehst du mit dir ganz schlecht um. Das heißt, dein innerer Dialog ist total schlecht. Ja? Und wir wissen von allen Erfolgsmenschen, also du hast mit Sicherheit auch etliche Biografien gelesen, Fehler gehören dazu. Fehler machen uns besser. Wir wissen, auf dem Weg kriegen wir es nicht hin. Entscheidend ist ja immer, dass du wieder aufstehst. Du kommst aus dem Fußball. Oliver Kahn hat ja gesagt, aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Also das gehört dazu, Niederlagen, es gehört dazu, Fehler zu machen. Und es gehört einfach dazu, dass man sagt, das war ein Versuch. Und ich übernehme trotzdem die Verantwortung für den Fehler, aber ich bin nicht der Fehler. Die meisten übersetzen für sich, ich bin der Fehler, nicht ich habe einen Fehler gemacht. Und da setzen wir Coaches an, insbesondere ich, weil das Problem ist einfach, dass die nicht verstehen, dass Fehler nichts Schlimmes ist. Es gibt ja dieses schöne Wortspiel, Fehler und Helfer haben die gleichen Buchstaben, nur eine andere Anordnung. Das ist, finde ich auch spannend, dass man das einfach mal sagen kann. Ein Fehler ist ein Helfer. Also er hilft mir, er sagt, so kommst du nicht weiter. Das war nicht gut. Jetzt musst du eine neue Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir wieder aufstehen nach solchen Fehlern und weitermachen und nicht aufhören. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn du aus dem Leistungssport kommst. Talent ist nicht alles. Fleiß schlägt Talent, heißt es so schön. Und Fleiß und Talent schlägt jeden, hat mein Fußballtrainer mal zu mir gesagt.
Sehr schön. Ich will kurz das Thema Fehlerkultur aufgreifen wollen. Ja. Als Leader willst du natürlich vorangehen. Und du hast ja jetzt schon gesagt, Fehlerhelfer. Was war denn persönlich dein größter Fehler? Und was war da quasi der Helfer, das Geschenk darin, aus deiner heutigen Betrachtungsweise?
Boah, aber komm, ich stehe dafür, dass ich ehrlich...
Also wenn du darüber reden möchtest, ne, es ist dir freigestellt, ist klar.
Mein wirklich größter Fehler meines gesamten Lebens, der auch leider eine katastrophale Auswirkung auf einen anderen Menschen hat, war meine erste Ehe. Das war meine größte Fehlentscheidung. Und ich habe damals schon, als ich den Background meiner Ex-Frau kennengelernt habe, also ihre Eltern und ihre Schwester, gemerkt, das wird hier nichts. Das wird nichts. Ich muss hier raus. Und ich hatte aber damals so einen extremen Familienwunsch, dass ich gesagt habe, Jens, du kommst selbst aus sehr schlechten Familienverhältnissen. Das war nicht gut. Du kannst nicht sagen, du kannst Familie. Hier hast du eine Familie, die können das. Also lerne. Und das war eine Fehlentscheidung. Weil heute weiß ich bin mit meiner zweiten Frau verheiratet. Wir haben Zwillinge. Ich kann Familie. Also ich kriege das hin. Das ist super. Wir haben eine tolle Familie. Aber diese schlechte Ehe, diese toxische Ehe hat mir gezeigt, dass ich auf der Glaubenssatzebene noch Arbeit zu tun habe und dass ich einfach aufgrund meiner Kindheit schlechte Glaubenssätze entwickelt habe, wie viele Menschen, die mir nicht bewusst waren, die aber für ein gewisses Verhaltensmuster gesorgt haben, das mir aber nicht gut getan hat, das mich krank gemacht hat, das mich kaputt gemacht hat. Und dann wusste ich muss daran. Und das habe ich auch getan und das habe ich auch verändert. Damit habe ich mein ganzes Leben verändert. Der Beigeschmack, die Nebenwirkung ist, dass es da einen Sohn gibt, den ich über alles liebe und der auch einen ganz tollen Papa hat, aber der überhaupt keinen Kontakt zu mir hat. Und ich noch nicht mal weiß, ob der noch lebt. Der ist 14 und ich gerade versuche rauszukriegen, obwohl ich Sorgerecht habe, wo der zur Schule geht und alles, weil meine Ex mir überhaupt keine Informationen gibt, mich komplett ausblendet. Und er war auch Fußballer und ich konnte ihn immer auf dem Fußballplatz sehen. Er hat letztes Jahr beim Fußball aufgehört und seitdem sehe ich ihn nicht mehr. Habe ihn über ein Jahr nicht mehr gesehen. Aber das war mit Sicherheit der größte Fehler meines Lebens, da nicht rauszugehen, obwohl alle Lampen angingen und ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss hier raus und ich dann einfach gesagt habe, du willst Familie und die können Familie, deswegen geh da rein, lerne. Aber ich habe nichts gelernt, ich habe nur für mich gelernt, ich muss an den Glaubenssätzen arbeiten und das habe ich auch getan und wie alle, die müssen arbeiten, das hat mein Leben kolossal verändert. Kolossal, also es hat wirklich für eine Befreiung gesorgt und leider gibt es da jetzt einen Jungen, der keinen Zugang zu seinem Vater hat und der ganz viele Probleme aufbauen wird, wie Identitätsschwierigkeiten, Minderwertigkeitskomplexe, Beziehungsängste, alles was dazugehört. Ich bin Psychologe, ich weiß, was das heißt, ich habe jede Woche so Leute vor mir sitzen und das ist echt, das ist hart. Es macht mein Leben hin und wieder trauriger, gerade an Familienereignis, wenn er Geburtstag hat oder wenn Weihnachten ist und so, da merke ich schon, dass da was fehlt. Und es ist interessant. Also ich weiß nicht, es ist spooky heute. Ich habe gerade eben ein Gespräch gehabt mit einem Klienten. Ich hatte mich in der Stadt mit ihm getroffen. Und es klingelt mein Telefon anonym. Und wenn anonym ist, gehe ich nicht ran. Mache ich nicht. So. Und dann spricht da jemand auf die Mailbox. Und da spricht irgendein Junge, der leider einen ausländischen Akzent hat. Hallo Papa, hier ist dein Sohn, ich liebe dich. Meld dich doch mal, hier ist dein Sohn, ich liebe dich. Und du fragst mich jetzt nach meiner größten Fehlentscheidung und es ist der Größte, der darunter leidet, ist mein Sohn. Und ich habe heute einen ganz komischen Anruf. Also erstmal, wo hat er meine Nummer her? Wahrscheinlich von meinem Sohn. Ich denke mal, dass mein Sohn meine Nummer hat. Und dass er sagt, ach komm, wir rufen mal meinen Vater an, wir machen mal Telefonstreich. So erkläre ich mir das gerade. Aber anscheinend passiert gerade irgendwas, was man mal wieder nicht planen konnte. Also von der Seite her, ganz komisch heute. Ganz komisch. Jetzt fragst du mich auch noch nach meiner größten Fehlentscheidung.
Also es war nicht geplant, da mit jemandem abgesprochen, kann ich sagen, das war eine entscheidende Moment, die Frage zu stellen. Und an der Stelle darf ich sagen, vielen Dank für deine Offenheit, für das Teilen. Und ja, es berührt mich. Ich bin auch Vater, das wissen die Zuhörer, das weiß die Community. Ich glaube, wir dürfen sagen, Verletzlichkeit und Authentizität bekommt immer mehr Raum in Führungsetagen. Und du hast uns eben eine Möglichkeit gezeigt, wie man damit umgehen kann, wie man sich offen zeigen kann, wie man sich auch verletzlich zeigen kann. Und das ist natürlich nicht gegeben, dass das jeder kann. Jetzt gehst du vor, es ist auch dein Beruf. Wie coachst oder bekleidest du eine Führungskraft, die diesen Prozess oder diese Schritte erst noch lernen dürfen? Was ist da für dich das Schlüsselelement?
Das Schlüsselelement ist, in welchem Becken er sich befindet. Es gibt ja diese Metapher mit dem Haifischbecken, und im Haifischbecken darfst du nicht bluten, weil die anderen Haie dich sonst attackieren und eventuell beißen oder verletzen oder sogar töten. Und ich kann von einem Klienten nicht verlangen, dass er sich öffnet und auch mal Schwäche zeigt, wenn er sich in einem Umfeld bewegt, in dem, wo er dann, wenn er Schwäche zeigt, das für ihn vernichtend ist. Es gibt immer noch ganz viele Firmen, die eine ganz schlechte Kultur haben. Also wir arbeiten ja schon wie die Kesselflicker und versuchen auch den Firmenbossen zu erklären, dass Schwäche nichts Schlimmes ist, dass Fehler nichts Schlimmes ist, dass diese Transparenz, dass wir dann authentisch sind, dass das viel mehr bringt, weil wir die Leute dann einfach viel besser abholen und catchen. Und deswegen kann ich dir gar nicht sagen, dass ich das grundsätzlich empfehle, weil ich mir immer das Umfeld angucke. Also erstmal, in welcher Führungsebene sind wir? Und auf Peer-Ebene wäre ich da immer vorsichtig, dass wir das nach unten zu unseren Teams spiegeln und da transparent und offen und authentisch sind. Unterschreibe ich dir sofort. Das unterschreibe ich dir sofort. Dass wir da auch Schwäche zeigen dürfen, dass wir menschlich sind, dass die Leute uns deswegen auch folgen, weil wir menschlich sind, weil wir zugeben, hey, da bin ich nicht gut drin oder da habe ich eine Schwäche oder da habe ich ein Problem mit. Und die Leute sagen, Gott sei Dank, der kommt nicht von oben herab. Aber auf der Peer-Ebene bin ich da immer extrem vorsichtig. Da müssen wir uns die Kultur angucken. Und wenn das nicht gelebt werden darf und ich ihn dazu bringe, dass er das tut, dann riskiert er seinen Job. Er riskiert seine Existenz. Und da kommen wir zur Verantwortung als Coach. Also ich habe auch eine Verantwortung als Coach meinem Klienten gegenüber. Ich kann dem nicht irgendwelche Tipps geben, die dazu führen, dass der entlassen wird. Dass er vielleicht in der Branche nie wieder einen Job kriegt, weil man mit dem Finger auf ihn zeigt. Also je höher die Ebene, umso einsamer wird das Ganze. Und ich habe schon DAX-Vorstände gecoacht, da war ich nur Sparingspartner. Ich habe immer überlegt, was soll ich einem DAX-Vorstand, der 20 Millionen verdient, wie soll ich dem helfen können? Und der wollte nur reden. Der wollte nachts um drei reden. Der hatte gerade ein scheiß Meeting in China und sagte, Jens, ich brauche jemanden zum Reden, weil mit dir kann ich offen reden. Mit dir kann ich auch mal sagen, scheiße, ich fühle mich gerade überfordert, ich fühle mich schwach. Und ich musste nur zuhören, ich musste nichts, ich war wie ein Therapeut. Und das zeigt, dass noch viele Firmen eine Menge Arbeit vor sich haben. Dass es nicht menschlich ablaufen darf, streckenweise, weil man dann seinen Job riskiert. Und ich finde das ganz schlimm für die Seele. Es ist total, wo ich als Psychologe sage, Leute, ich habe eine Seele. Aber ich weiß, dass das gefährlich sein kann. Deswegen kann ich dir das gar nicht jetzt sagen, ich gehe immer grundsätzlich mit dem Tool vor oder mit der Methode. Ich gucke mir genau an, in welchem Kontext darf er offen und Schwäche zeigen und in welchen Kontexten verbiete ich ihm das quasi, weil ich sage, wenn du das machst, du wirst sofort gefressen. Das war's. Du wirst attackiert. Und als ich den DAX-Vorstand damals gecoacht habe, der hat ein Drittel seiner Lebenszeit damit verbracht, Angriffe abzuwehren. Das muss man sich immer überlegen. Das war da ein Drittel seiner Zeit, nur wurde er nur attackiert.
Ja, kann ich leider von vielen anderen auch ein Lied von singen. Und ich muss sagen, ich mag deine Antwort, weil ich glaube, viele wünschen sich eine klare Ansage, aber am Ende des Tages kommt es auf den Kontext drauf an. Und das hast du gerade klar unterstrichen. Und du hast auch von Top-Down gesprochen. Ich glaube, ich würde das gerne nochmal mit Eigenverantwortung kombinieren, weil große oder starke Persönlichkeiten, Eigenverantwortung wirkt oftmals wie autoritär auf Top-Down-Verbindungen. Ist zumindest das, was ich beobachten durfte. Und trotzdem teamintern ruft das halt manchmal so in Teams Widerstand auf. Das heißt, echte Stärke ist aber auch für mich geteiltes Ownership. Das heißt, wie erreicht man das, ist für mich die Frage. Und meine Empfehlung ist immer Teamkultur schaffen, weil Ownership gilt für alle. Und da schaue ich mir die vermeintlichen Kernprobleme von Teams an. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Also für mich ist es sowas wie Fehlen von Vertrauen, Angst vor Konflikten, mangelnde Bildung oder auch Vermeiden von Verantwortung. Und die Frage ist für dich, was siehst du außer Vermeidung von Verantwortung für dich als die Top 3 Kernprobleme, wenn es darum geht, ja, eine Teamhierarchie zu finden, dass es einfach im Unternehmen gesund wachsen kann, ohne diese hierarchischen Konflikte.
Also das größte Problem, eines der größten Probleme ist, dass ich unheimlich viele Führungskräfte kennengelernt habe, die dann nicht delegieren, aus Angst, es wird falsch gemacht oder es wird gar nicht gemacht und dann sich selbst quasi übernehmen. Also sie übernehmen die komplette Verantwortung und haben auch nicht erkannt, muss man natürlich auch sein Team kennen, muss gucken, was sind Leute, die die Leistung bringen können und kann man die dahin entwickeln. Da muss man sich mit den Leuten auseinandersetzen, das muss man einfach machen. Weil wenn ich Verantwortung abgebe, dann kann das auch für den Mitarbeiter sehr motivierend sein, weil der Mitarbeiter merkt, der vertraut mir, der traut mir das zu. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich erlebe es immer wieder, dass die sich kaputt knüppeln und arbeiten und total fertig sind, streckenweise in meinen Coachings da sitzen, hundemüde, erschöpft, weil sie 60, 70, streckenweise 80 Stunden arbeiten, wo ich immer denke, das ist nicht gesund, gib ab. Sagt er, ich habe nur Leute, die können das nicht, das sind alles Napshülsen, ich bin satt. Ich gesagt, so kannst du kein Team formen. Also du musst schon gucken, dass du die Leute im Boot hast und nicht alle sind Leistungssimulanten und wollen nur quasi die Zeit absitzen. Es gibt auch genug Leute, die sich mit der Arbeit identifizieren und die auch gerne mehr Verantwortung übernehmen. Und da muss ich sie halt auch begleiten und muss sie unterstützen und muss sie auch mental stärken. Das ist das Erste. Das Zweite, und das hört keiner gerne, ist Homeoffice. Also das ist, ja, ich habe Verständnis, ich habe auch Mitarbeiter und ich habe auch eine Mitarbeiterin, die hat 1,5 Stunden Weg ins Office und trotzdem muss sie 2-mal die Woche kommen, weil die emotionale Bindung geht verloren. Wir haben unheimlich große Schwierigkeiten, weil es dann egal, ob ich bei Siemens oder bei Vattenfall arbeite, ich sitze zu Hause an meinem Schreibtisch und ich habe keinen Bezug mehr. Ich habe keinen Bezug zu den Menschen und Menschen brauchen Menschen. Dieser ganze Flurfunk, alles, was so ganz schnell mal geregelt wird. Ich gehe mal schnell rüber zu dir und klär was. So muss ich immer zu Hause einen Termin einstellen mit Teams, muss dich anrufen, hast du gerade Zeit und so weiter. Also das ist auch etwas, was die Teams ruiniert. Die Leute haben keinen Zusammenhalt mehr, weil sie sich so gut wie gar nicht mehr sehen. Ich war gerade am Samstag auf einer Party eingeladen, haben wir darüber gesprochen, waren viele Führungskräfte da und gesagt, wie kriegen wir das hin, dass die Leute wieder mehr ins Office kommen, weil es einfach die Bindung geht verloren. Und wir können keine Teamkultur schaffen, wenn das Team sich gar nicht sieht, wenn das Team überhaupt nichts miteinander unternimmt. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Events haben, es geht einfach darum, dass wir zusammen ein Meeting haben, live in 3D, wo wir alle im Raum sitzen, wo wir einen Tee trinken, einen Kaffee, wo wir auch mal über private Sachen reden können, wo wir uns austauschen können. Manchmal helfen sich ja Kollegen auch privat. Da sagt der eine, oh, mein Garten ist total ruin. Hey du, ich habe da einen an der Hand, der hat das gut gemacht und so weiter. Also das sind auch ganz viele Sachen. Menschen brauchen Menschen. Das ist so, ja. Also einmal die Überlastung oder die zu starke Verantwortung von der Führungskraft, weil er zu viel macht, dann eben, dass das Team sich gar nicht sieht, überhaupt nicht miteinander zusammenkommt. Und das Dritte, und das ist etwas, was immer schwieriger wird, ist die Feedback-Kultur. Dass man heutzutage Dinge kaum noch ansprechen kann, ohne dass der andere total ausflippt, es persönlich nimmt und sagt, ich verklag dich oder sonst was. Hey, wir sind als Führungskräfte dafür verantwortlich, dass ein gewisser Standard eingehalten wird. Yes. Und wenn jemand unter dem Standard ist, dann kann ich mir das nicht schönreden. Ich muss gucken, dass ich ihn wieder auf den Standard kriege. Und das muss ich natürlich mit einem offenen Gespräch hinkriegen. Da geht es ja nicht darum, jemanden zu beleidigen oder zu diskreditieren oder respektlos zu behandeln. Es geht aber nur darum, hey, du bist jetzt nicht ganz da, wo wir dich hinhaben wollen. Was muss passieren? Was brauchst du? Was für Bedingungen brauchst du, damit du da hinkommst? Und das wird immer schwieriger. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist Wahnsinn. Ich mag das mit unseren Kooperationspartnern. Wenn die streckenweise nicht liefern und ich dann sage, hey Leute, was ist los? Heute wollten wir online gehen oder heute wollten wir das machen. Wo ist das Zeug? Dass dann sofort da ein Riesenfass aufgemacht wird. Ich würde Druck machen und so. Ich habe gesagt, Leute, wir haben eine Vereinbarung, jetzt müssen wir sie auch einhalten. Das ist schwieriger geworden in der heutigen Gesellschaft. Die Leute sind sehr dünnhäutig geworden. Das ist unheimlich schwierig, da mal ein Feedback zu geben. Ich erinnere mich an den ehemaligen Klassenlehrer meiner Zwillinge. Da haben wir, weil der so viel gefehlt hat, erlaubt zu fragen, wie sieht's aus? Kommen die Kinder überhaupt mit dem Unterrichtsstoff hinterher? Also kriegen wir das noch aufgeholt oder wird das schwierig? Da mussten wir uns da hochgradig entschuldigen, weil wir den Lehrer attackiert haben. Und ich gesagt habe, wir haben nur gefragt, sind die Kinder noch auf Kurs? Das ist schwieriger geworden. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, aber also eine offene Feedback-Kultur, das brauchen wir in Teams. Wir müssen auch mal sagen können, hey, das war jetzt nicht ganz so gut. Ich weiß, du hast volle Mühe gegeben. Du hast da richtig Arbeit reingesteckt. Das Ergebnis ist nicht das, so wie wir es brauchen. Wir müssen nochmal nacharbeiten. Das muss möglich sein. Das müssen wir haben. Wir können sonst nicht besser werden. Das macht keinen Sinn. Unsere Wirtschaft stagniert auch aufgrund dieser Schwierigkeit. Weil dann alle sofort beleidigt sind und dann Dienst nach Vorschrift machen oder sich erstmal 3 Wochen krank melden und du denkst, was soll das? Das ist nicht gut, was du da gemacht hast. Du hast dir die Mühe gegeben, aber es reicht noch nicht. Wir müssen gucken, dass wir dich da auf den Standard kriegen. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge.
Also wahrscheinlich hast du es gesehen, Jens, meine Mimik. Ich habe mich gefreut, dass du das Wort Standards ausgesprochen hast. Ich bin davon ein großer Freund. Ich finde, das ist essentiell für Teamerfolg. Gleichzeitig beobachte ich, auch wenn ich großer Freund davon bin, dass es einen Gegenpol gibt, so erstickendes Mikromanagement, also zu klein gesetzte Standards. Wie garantierst du, dass jeder diese Standards versteht, ohne selbst gegenzusteuern, dass die Standards einen gleichen Maßstab haben? Klar, die müssen als Leader vorgegeben werden, aber danach muss es ja gelebt werden. Das heißt, das, was oft auch beobachten ist, das Team oder die vermeintlich Schwächeren, die ich jetzt nicht als Schwächere bezeichnen möchte, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, die steuern ja automatisch nach. Wie holst du ins Boot und gibst ihnen das Selbstvertrauen, dass der Standard, der festgelegt wird, für sie passend ist?
Es gibt ja eine ganz fiese Frage im Coaching. Es gibt ich nenne sie die Coaching-Frage und sie ist ganz fies. Was muss passieren, damit das und das eintritt? Wenn wir diese Frage stellen, dann kann der Gegenüber nicht Nein sagen, sondern er muss seine Bedingungen nennen, die er braucht, um den Standard zu erreichen oder ein gewisses Verhalten oder etwas nicht mehr zu tun. Das ist eine der besten Fragen, die wir im Coaching haben. Wo ich immer sage, wenn jetzt ein Low-Performer vor mir ist und sagt, okay, was muss passieren? Was brauchst du, damit du da hinkommst? Dann kann er sich nicht verweigern, sondern er muss natürlich, manche können die Frage erstmal gar nicht beantworten, weil sie erstmal so, wie, ja, was brauchst du? Was muss passieren, damit du das schaffst? Mhm. Und dann muss er seine Bedingungen nennen. Und damit kriegen wir ihn. Aber es gibt auch welche, die erreichst du nicht. Da kannst du nackt Handstand machen, die sind warum auch immer. Also es gibt keine 100%. Das muss man auch wissen als Führungskraft. Es gibt gerade dann Leute, die dann vielleicht irgendeinen persönlichen Stress haben oder generell arbeiten doof finden. Generell. Also es gibt ja Menschen, die finden Arbeiten doof. Die finden egal, welche Arbeit du ihnen gibst. Wenn du sagst, hey, du kannst den Buddy am Strand als Barkeeper Cocktails mixen, sagt er, das ist mir viel zu heiß, finde ich doof. Also sowas gibt es ja auch. Das ist die Arme. Das sind nicht alle. Aber auch da müssen wir fair sein und da muss man halt einfach gucken, wie man die so beschäftigt, dass die keinen Unheil anrichten. So richtig raus kriegst du es auch nicht. Also von der Seite her muss man dem Team dann auch erklären, dass das so ist, wie es ist. Also ich glaube, dieser Domino-Effekt, dass dann andere sagen, ja, den macht nicht, dann mache ich auch nicht, den musst du natürlich dann auch im Keim ersticken, weil sonst hast du irgendwann ein Problem und hast irgendwie nur noch Low-Performer.
Ich habe mir vorher noch ein Stichwort notiert, Seele hast du gesagt, wir haben doch eine Seele und Leadership, also ein Satz, der mich irgendwo geprägt hat, ist True Leadership starts with Self-Leadership. Ich glaube, den hat jeder schon mal gehört. Mhm. Die Frage an dich, wie trägst du deine eigene Authentizität, ob du auf deinem Lebensweg bist und welche Rolle spielt da die Seele für dich?
Die Seele spielt, und ich, das liegt vielleicht auch an meinem Alter, ich bin jetzt 56 und je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass die Seele, unser Unterbewusstsein, wir wissen ja nicht, wo die Seele ist, es ist das Unterbewusstsein, wo ist die Seele, ja, also wenn ich dich jetzt aufschneide, dann finden wir kein Organ, was Seele heißt, dass das immer wichtiger wird und dass ich habe ja genügend Analyse-Tools mittlerweile, um den Leuten, um mal zu prüfen, was sie wirklich wollen. Also ich habe vor Jahren mal einen Top-Vortrag von dem Professor Rosa aus Erfurt gehört. Da ging es auch um Zeit und Zeitempfindung, Zeitmanagement. Und der hat einen Satz gesagt und der hat sofort, den hab ich mir quasi tätowiert. Ja? Wohlstand ist nicht Wohlergehen. Mhm. Und wir leben in einem System, wo wir glauben, dass Wohlstand, also viel Geld, viel Besitz, ja, tolle Urlaube, dass das eben gut ist für unsere Seele. Und das ist es eben nicht. Und was die Seele wirklich will, da habe ich Gott sei Dank ein ganz gutes Analyse-Tool. Und wenn ich merke, dass der irgendwelchen Erwartungen, die man an ihn vielleicht in der Kindheit schon gestellt hat, du musst Führungskraft werden, du musst, keine Ahnung, reich sein, du musst das und das machen. Und der quasi nur den Erwartungen der Gesellschaft entspricht, aber nicht seinen eigenen, dass wir das dann über so einen Test rauskriegen und dann ganz offen drüber reden und sagen, lebst du das, was hier steht? Nee, warum nicht? Wie kannst du das integrieren in dein Leben, dass du lebst? Und damit glücklich bist. Ich kenne zum Beispiel auch, ich habe den Test auch bei mir gemacht und ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine unheimlich hohe Familienmotivation. Also ich liebe meine Familie. Ich liebe es, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen, mit denen zu spielen, mit denen Hausaufgaben zu machen, mit denen rumzualbern. So, jetzt bin ich in einem Beruf, der mich auch zwingt, viel zu reisen. Ja, also es gibt Wochen, da bin ich 4 Tage weg. Und das hat eine gewisse Dosis, wo ich dann merke, bis hierhin geht's. Und dann ist Schluss. Dann muss ich jetzt muss ich nach Hause. Und ich dosiere das mittlerweile immer so gut, dass ich nicht mehr so viel weg bin. Und weil, wenn ich das zu lange mache, merke ich einfach, das tut mir nicht gut. Das ist nicht meins. Ich liebe meinen Beruf über alles. Ich mache den unheimlich gern. Aber ich liebe auch meine Kinder. Ich liebe auch Zeit mit meiner Frau zu verbringen und mit der eine Quality Time zu haben und nicht eben nur, wer organisiert jetzt gerade was. Ja? Wenn man Family hat, meine Frau ist auch eine Karrierefrau, die auch in einer hohen Position arbeitet und wir unterhalten uns streckenweise nur, wer holt die Kinder ab, wer kauft ein, was machen wir hier und so. Mhm. Und diese Zeit, Quality Time mit meiner Frau, die ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich das mit den Managern mache und die das mal schwarz auf weiß sehen, was sie wirklich wollen, dann öffnet das den Kanal zur Seele sofort, weil die Seele schreit danach. Die Seele sagt ihm ja, hey, das will ich. Du hörst nicht zu. Und da macht die Seele den Körper irgendwann krank. Das sind ja diese ganzen psychosomatischen Erscheinungen, die wir haben, wo die Leute sich dann untersuchen lassen und dann, was weiß ich, der Gastroenterologe sagt, ich finde nichts. Magenmäßig ist alles okay. Haben Sie Stress? Das ist ja der Standardspruch dann. Und da sagt jeder Manager, Stress, was ist Stress? Ich bin Manager, Stress macht mir nichts aus. Ja, sind ja alles die Harten. Aber im Endeffekt leben sie gegen sich. Sie leben gegen sich. Und wenn ein Mensch zu lange gegen sich lebt, dann sitzt er irgendwann im Zug mit Endstation Depression. Weil wenn du das zu lange machst, dann verlierst du den Kontakt zu dir selbst. Und das ist einer der häufigsten Gründe, warum Leute depressiv werden, weil sie quasi den Bezug zu sich verlieren. Und dadurch gar keinen Antrieb mehr haben. Und das ist immer gefährlich. Das zeigt, wie hart ich arbeite mit den Menschen. Also ich bin kein Streichelcoach. Ich gehe auf die Wahrheit. Wir gucken, was ist los. Ich lasse nicht locker. Ich lasse mich nicht blenden. Ich lasse mir diesen ganzen Bullshit nicht erzählen. Ich nehme ihn wahr, weise darauf hin, was ich sehe. Und wenn der Mensch sich auf das einlässt, dann geht er auch aus dem Coaching raus. Und es heißt ja nicht, dass er seinen Job schmeißen muss. Er muss nur eine gewisse Zeit für seine Bedürfnisse finden. Er muss Zeitinseln finden, wo er das tut, was seine Seele will. Und die Leute denken immer so absolut. Sie denken immer schwarz-weiß. Sie denken immer, ja, aber dann kann ich ja kein guter Manager sein, wenn ich jetzt 3-mal die Woche 1,5 Stunden mit meinen Kindern verbringe. What the fuck? Was ist das für ein Mindset? Das ist totaler Quatsch. Wenn diese 3-mal 1,5 Stunden dir gut tun und du mit deinen Kindern im Kontakt bist, dann kannst du doch abends noch 1 Stunde arbeiten. Du musst doch nicht dieses starre Korsett haben, nur wenn ich auf Arbeit bin, arbeite ich. Das ist doch Quatsch. Wir haben ja heutzutage alle Homeoffice und wir haben heutzutage alle die Möglichkeit, auch nochmal abends 1 Stunde zu machen. Und das mache ich ja auch. Meine Kinder fragen mich ja auch, wenn ich die abends 8:30 ins Bett bringe, Papa, musst du heute noch arbeiten? Die fragen ja schon. Manchmal gehen die hin und machen meine Haare durcheinander und sagen, na, hast du jetzt Feierabend? Weil ich sage, nein, nicht die Haare, ich habe noch ein Coaching oder so. Und ich glaube, das ist die große Kunst. Ich kann dieses Wort Work-Life-Balance nicht hören, weil es ja heißt, dass Work scheiße ist. Das ist Quatsch. Das ist einfach, alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist die Challenge. Meine Bedürfnisse, auch mein Status, den ich vielleicht haben will, weil ich Manager bin, und mein Geld und dass die Anforderungen der Firma erfülle, dass ich den Standard halte und trotzdem noch an mich denke und trotzdem mache. Ich bin mit Leib und Seele Sportler. Ich muss heute noch 4-mal die Woche Sport machen. Das ist einfach. Und dann gehe ich streckenweise morgens 4 Uhr ins Studio. Weil es zeitlich gar nicht anders geht. Dann bin ich halt 4 oder 5 Uhr im Studio, mache 1 Stunde Training, komme dann nach Hause, dann werden die Kinder wach, dann mache ich Frühstück, dann quatsche ich mit meinen Kindern und dann gehe ich 8 Uhr zur Arbeit. Das ist das, was ich meine. Du musst es unter eine Mütze kriegen, du musst es unter die Kappe kriegen. Und du darfst nicht unehrlich mit dir sein. Ich brauche Sport, ich komme aus dem Leistungssport. Ich kann ein Leben ohne Sport, geht gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich brauche aber auch meine Familie, ich brauche auch meine Frau, aber ich brauche auch meinen Job. Und das ist die Challenge, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und das Mindset muss man haben. Nur weil ich, und das ist ja das, was Manager dann oft falsch machen, nur weil sie nicht wissen, wie es geht, denken sie, es geht nicht. Es geht. Es geht. Du musst es halt nur, du hast noch nicht den Blickwinkel dafür, aber es geht. Ja?
Lass uns kurz über es geht nicht, oder es geht, ist ja eine Frage der Perspektive sprechen.
Genau.
Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn du sagst, hey, was sagt deine Seele, bist du in Kontakt mit deiner Seele, bist du in Kontakt mit dir, dass das Wort Seele vielleicht gar nicht so auf Resonanz stößt am Anfang. Mhm. Was sind denn für dich so Vorbilder? Weil ich glaube, das, was die Medienlandschaft prägt, sind der Exit, die Umsatzzahlen, also Zahlen, die getrieben werden. Aber es ist kaum jemand, der sagt, hey, ne, ich lebe das, was für mich gedacht ist. Meinen Sinn gibt es immer weniger oder noch nicht so viele, die damit rausgehen, die auch über ihre Seele sprechen. Wer sind da für dich so, ich will nicht sagen Vorbilder, ich mag das Wort Vorbild nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich raus möchte. Die Leute, wo du sagst, hey, orientier dich an denen, wenn du sagst, das geht nicht, weil die zeigen dir schwarz auf weiß, dass es doch geht.
Also mit Sicherheit Steve Jobs, der, wie er ja so schön gesagt hat, eine Delle ins Universum gehauen hat und mit Sicherheit das unser Leben mit geprägt hat. Also wir sind es ja gewohnt, dass unser Smartphone keine Tasten mehr hat und das haben wir Steve Jobs zu verdanken. Oder damals, als die Tablets rauskamen, hat er gedacht, was braucht man ein Tablet? Das ist ja total Unsinn und mittlerweile hat jeder eins, der die Musikindustrie revolutioniert hat mit seinen Downloads. Ja. Und Der hat viele gute Sätze gehabt. Der hat mit Sicherheit auch, wenn man die Biografie ernst nimmt, wenn man das liest, das habe ich mehrmals gelesen, dann hat er mit Sicherheit auch die eine oder andere Verletzung in der Kindheit nicht überwunden und geht in Richtung Persönlichkeitsstörung. Aber er hat im Prinzip dafür gesorgt, dass die Welt sich verändert. Und er hat mal, und das fand ich auch einen guten Spruch, es geht nicht darum, der reichste Mensch auf dem Friedhof zu sein. Es geht darum, abends einzuschlafen und was Wunderbares geschaffen zu haben. Ja? Und das ist ein gutes Vorbild. Ich könnte jetzt ein paar nennen, der habe ich aber gecoacht und dann heißt es nachher, ich würde verraten, ich habe ja eine Schweigepflicht, deswegen ist es immer ganz schwierig. Aber ich habe, wie gesagt, mal in der Champions League hier diesen DAX-Vorstand gehabt und das war schon beeindruckend, wie durchgetaktet der war und wie sein Leben wirklich durchgetaktet war und der nicht den Eindruck vermittelte, auch nicht bei mir, der ist total kaputt, der ist fertig, der nimmt Drogen oder so. Ja. Ab einem gewissen Level frage ich auch immer, was die Leute nehmen. Ich unterstelle ihnen schon, dass sie was nehmen. Den würde ich auch als Vorbild nehmen. Dann habe ich eine Menge Vorbilder, die kein Mensch kennt, weil sie in meinem Bekanntenkreis sind. Ich habe einer meiner besten Freunde, der heißt Jürgen. Jürgen und Sabine sind die besten Freunde, sind auch Coaches und die leben ein Leben, wo ich immer denke, boah, die sind so gechillt, die machen so viel für sich, die gucken immer jeden Tag, fast jede Stunde, was will ich gerade? Also die leben so im Hier und Jetzt, wo ich denke, wow, ey, das ist ja Wahnsinn, wie man das hinkriegen kann. Aber die haben auch jahrelang dafür gearbeitet, dass sie so sind. Die stehen morgens auf und gucken, was will meine Seele? Also da schneide ich mir auch regelmäßig eine Scheibe ab, wo ich sage, da kann ich noch eine Schippe drauflegen.
Über das Hier und Jetzt würde ich gerne nochmal mit dir sprechen. Und zwar das Hier und Jetzt. Wir wissen ja, dass die Realität bei DAX-Vorständen, Führungskräften, die dann grundsätzlich relativ oft anders aussieht, getaktet von Meeting und zum Meeting. Lässt es da überhaupt die Zeit, ins Hier und Jetzt zu kommen? Oder schneidet das total die Intuition ab, wenn ich mich so voll takten lasse? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, wenn du Rituale einbaust. Es gibt ein super schönes Buch von der Michelle Obama, Overcoming heißt das, wo sie sagt, wo man in diesem ganzen stressigen Alltag, und die ist mit Sicherheit auch durchgetaktet ohne Ende, die Dame, sich kleine Zeitinseln schaffen kann, wo man mal wieder mit sich in die Verbindung kommt. Und dann, ich gebe dir vollkommen recht, wenn du das Wort Seele in den Mund nimmst bei Managern, dann gucken die einen immer an und sagen, was ist denn jetzt los, ja. Aber mit sich in Verbindung sein und zu prüfen, was brauche ich jetzt gerade. Und sie hat in dem Buch sehr gute Sachen beschrieben, wie sie mit Kleinigkeiten, und das kann einfach nur ein Kaffee sein, den man trinkt an einem schönen Aussichtspunkt, wo man niemanden reinlässt in sein Leben, wo man einfach da sitzt, diesen Kaffee genießt, die Gedanken schweifen lässt für 5 Minuten und dann mal wieder prüft, wie geht's mir gerade, was fehlt mir, was brauche ich. Und diese 5-Minuten-Dinger, das ist das, was ich diesen Top-Managern immer wieder versuche. Ich versuche, weil nicht jeder ist dafür empfänglich, zu sagen, einfach mal die Zeit anhalten, einfach mal innehalten, wieder mit sich in Verbindung kommen und im Hier und Jetzt sein. Und nicht, jetzt habe ich ein Meeting, da muss ich mich noch vorbereiten und das letzte Meeting, was muss ich mir da merken, was muss ich mir noch aufschreiben, sondern einfach mal etwas zu tun, was mit Genuss zu tun hat. Es muss also was mit Genuss zu tun haben. Und es geht jetzt nicht darum, dass man Gin Tonic trinkt und dass man für 5 Minuten, 10 Minuten innehält und dass man das jeden Tag 2-mal macht. Das ist so die Dosis, wo ich sage, das ist gut. Und auch ich mache das. Also ich habe das auch. Ich habe auch solche Rituale.
Was ist dein Genussmoment?
Mein Genussmoment einer der schönsten Genussmomente, ich habe ein unheimlich geiles Büro in Berlin. Also ich habe da auch mich jahrelang drauf beworben. Wir sind im Coworking und wir haben einen super geilen Meetingraum, der einen super schönen Ausblick liefert. Und da, ich bin Teetrinker, kein Kaffeetrinker, da zu sitzen und den Trubel von außen Berlin mitzukriegen, man sieht da ganz viel. Ja, wir sind auf einer der größten Einkaufsstraßen, haben wir unser Büro in Berlin, auf der Schlossstraße in Steglitz. Und da zu sitzen und einfach ganz locker den Trubel mitzukriegen, ohne dass du es hörst, weil die schalldicht sind, die Fenster, und den Tee zu trinken und einfach sehen, wow, guck mal, was da alles passiert. Und du, aber bei dir zu sein, das ist ein super Moment. Der größte Moment, der mir auch am meisten Energie bringt, ist die Stunde Krafttraining, die ich mache. Ich mache viel Krafttraining. Mhm. Krafttraining, also auch bewusst, ich mache Krafttraining, kein Bodybuilding, kein Fitness. Ich will viel Gewicht bewegen. Und dann heute zu prüfen, wie schwer kann ich trainieren? Wie schwer kann ich heute heben? Also habe ich genug geschlafen, habe ich genug gegessen? Wie viel ist heute drin? Dieser Moment mit dieser Stange in der Hand, mit mir alleine, mit meinem Körper und genau zu fühlen, kriege ich jetzt, keine Ahnung, die 120 Kilo gewuppt oder muss ich auf 100 gehen, weil ich es heute irgendwie nicht hinkriege? Dieser Moment, das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment, weil ich mit mir und meinem Körper komplett in Verbindung bin. Das ist so elementar für mich. Und ich ärgere mich da nicht, wenn ich jetzt heute zum Beispiel, habe ich Kreuzheben nur 80 Kilo gemacht, normal habe ich 120. Ich habe, keine Ahnung, zu wenig gegessen, nicht geschlafen. Mehr wie 80 war nicht drin. Aber dieser Moment, das ist nur mein Moment, mit mir alleine. Es gibt niemanden, der mich bewertet, ob ich jetzt 80 Kilo oder 120 Kilo. Das ist scheißegal. Ich mache auch keine Wettkämpfe. Es geht nur für diesen Moment. Dann bin ich im Hier und Jetzt und entscheide, das geht heute. Und akzeptiere das. Das ist ein ganz magischer Moment, den ich einfach habe. Und das ist mein Lottogewinn, sage ich, ist meine Frau. Dieser kurze Augenblick, wo man Zeit hat und einfach seiner Frau schreibt, ich liebe dich, ich denke gerade an dich, freue mich auf heute Abend. Dieser kurze Moment der Verbundenheit mit einem Menschen, den man liebt, das ist für mich auch ein gutes Ritual.
Lasse, auch hier danke fürs Teilen. Und mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir kommen zum Abschluss nochmal zwei Fragen an dich. Jetzt hast du noch einige Jahre vor dir und kannst viel, viel bewegen, wirst das auch tun. Aber jetzt rein mal angenommen, du bist auf Totenbeck und möchtest deinen Kindern, deinen Zwillingen drei Wahrheiten und Weisheiten über Führung weitergeben. Was würdest du ihnen Stand heute sagen?
Die drei Weisheiten sind eigentlich für mich die drei Ks des Managements. Klarheit, also Sorge für Klarheit. Mhm. Erkläre klar, was deine Regeln sind, was deine Erwartungen sind und was die Ziele sind. Als zweites K ist die Kompetenz. Sorge dafür, dass genug Kompetenz da ist, um das zu erreichen. Sei es, weil du die Leute dahin bringst und schulst. Vielleicht ist es schon da, weil du sie eingestellt hast oder vielleicht, weil du sie einkaufst. Und das letzte K, und da komme ich aus dem Leistungssport, ist die Konsequenz. Sei konsequent. Mhm. Sei einfach konsequent. Hör auf mit Ausreden, hör auf mit irgendeinem Bullshit zu erzählen. Sei konsequent und zu dir selbst und auch zu deinen Mitarbeitenden, weil die Leute dann wissen, wo sie dran sind. Mhm. Es gibt nichts Besseres, wenn meine Mitarbeiter sagen, wenn jetzt jemand Neues im Onboarding ist und der hat eine, was weiß ich, irgendeine Idee oder irgendwas. Es geht gar nicht um eine Idee, sondern um irgendein Verhalten oder so, wo die Leute dann sagen, lass es, das kannst du mit Jens nicht machen. Mhm. Das kannst du mit Jens viel machen, aber zum Beispiel bei mir darf man nicht lügen. Ja? Du kannst Fehler machen, du kannst Dinge vergessen, ist alles okay. Ey, kriegen wir hin. Keiner arbeitet in der Position in einer Firma, dass wenn er einen Fehler macht, dass das Unternehmen gefährdet ist. Das ist ja Quatsch, das ist ja totaler Unsinn. Und die dürfen Fehler machen und die dürfen auch was vergessen und die müssen einfach nur sagen, Jens, ich habe es verkackt. Okay, dann korrigieren wir das. Aber anlügen ist nicht. Mhm. Das mag ich nicht. Und wenn dann die Leute sagen, lüg ihn nicht an. Er mag es eh, weil er kann Körpersprache lesen. Lass es. Sag einfach, steh zu dir. Und das ist, weil man konsequent ist. Weil man einfach sagt, nee, das ist der Standard. Da wollen wir hin. Da bin ich konsequent. Da gibt es keinen. Das heißt nicht, dass man verbohrt ist oder engstirnig und sagt, man ist nicht open-minded. Das ist Quatsch. Leute können 1000 Ideen haben bei mir. Ich bin für alles offen. Wir probieren auch Dinge aus und manchmal gewinnen wir, manchmal scheitern wir, da müssen wir nachjustieren. Alles gut, aber die drei Ks, ich glaube, das wäre das, was ich meinen Kindern gebe. Bleib klar, sorge für Kompetenz und sei konsequent.
Spannend. Also wenn ich über drei Ks rede, heißt es meistens Krisen, Krankheiten und Konflikte, aber deine drei Ks sind anders. Ich habe gerade das Bedürfnis, nochmal eine Frage einzuwerfen, bevor ich zum wirklichen Abschluss komme. Das Thema Konsequenz. Wenn ich die Frage stellen darf, vielleicht ist sie auch zu privat, dann sagst du einfach next, das ist auch völlig okay. Hängt die Konsequenz, dass es dir heute so wichtig ist, konsequentes Handeln, damit zusammen mit der Geschichte, die du vorhin bei größten Fehler erwähnt hast, dass du damals vielleicht nicht so konsequent warst, wie du dir gewünscht hast?
Genau. Ich kann das auch beziffern. Ich war damals mit meiner Ex-Frau eingeladen auf den Geburtstag, also bei jemandem von ihrer, aus ihrem Netzwerk. Und da habe ich die Eltern und auch die Schwester kennengelernt. Hab also das erste Mal bin ich auf die Leute von ihr getroffen. Und ich bin dann, habe die Party irgendwann verlassen und bin eine Stunde draußen rumgelaufen. Einmal um den Block. Ich war also wirklich weg. Und in dieser Stunde habe ich immer abgewogen. Gehst du raus hier? Bleibst du drin? Gehst du raus? Bleibst du drin? Gehst du raus? Gehst du? Ja? Und ich bin drin geblieben. Ich war nicht konsequent. Ich hätte an der Stelle einfach sagen müssen, das passt nicht. Das passt kognitiv nicht. Das passt vom Wertesystem nicht. Das passt vom Reifegrad nicht. Das sind alles Sachen, das ist nicht meins. Das ist nicht meine Welt. Das bringt nichts. Wir müssen gehen. Da war ich nicht konsequent, obwohl alle Alarmglocken läuteten. Und generell ist Konsequenz auch das K, was die meisten meiner Klienten sagen, was ihnen schwerfällt, weil sie nicht die Zeit haben, konsequent zu sein, weil sie wieder so viel arbeiten, weil sie nicht konsequent die Sachen nachverfolgen, weil sie nicht konsequent auf die Einhaltung des Standards pochen. Und dadurch passieren halt auch nicht so gute Dinge. Und dadurch versuchen sie dann wieder die Fehler der Mitarbeitenden auszuhalten, indem sie mehr arbeiten oder das nicht abgeben und sagen, der kann das eh nicht, der will das nicht. Da sind sie nicht konsequent genug. Das ist mit Sicherheit auch meiner eigenen Historie geschuldet, dass man, heute bin ich konsequenter, heute bin ich klarer für mich, weil ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich nicht will. Wie gesagt, ich bin aber auch reifer geworden. Ja, ich muss jetzt auch sagen, ich habe meine Ex-Frau vor 20 Jahren kennengelernt, da war ich Mitte 30, ja, hatte ich meine Selbstständigkeit gerade 5 Jahre alt, da wollte ich noch hier die Welt erobern und diesen ganzen Bullshit, ich muss jetzt hier Millionär werden und was weiß ich nicht alles. Und auch ich habe mich auf dieser Reise kennenlernen dürfen und durfte mich auch noch das ein oder andere Mal entdecken und durfte feststellen, boah, hätte ich das vorher gewusst, ja? Dann hätte ich anders reagiert. Ich glaube, das ist das, was wir vielleicht alle mitnehmen sollten. Steh zu dir, mach Fehler, probier Dinge aus, lebe deinen Traum. Manche quatschen sich dann ein, dass das alles nicht geht. Probier's doch einfach, mach's doch einfach. Und manchmal ist die Fantasie schöner als die Realität. Und dann denkt man, ach, jetzt habe ich es ausprobiert. Wenn ich ehrlich bin, so spannend war es gar nicht. Aber ich habe es wenigstens ausprobiert. Ich habe es einfach gemacht und das habe ich abgehakt auf der Bucketlist, wie es so schön heißt. Und dann ist es einfach so ein schöner Moment, wo man sagt, ich glaube, die Fantasie war schöner als die Realität. Also go. Sei konsequent mit dir selbst auch.
Ich würde es heute mir erlauben, einfach in die Nachspielzeit zu gehen, 2 Minuten Nachspielzeit dran zu hängen, weil ich habe noch eine Frage zum Thema Konsequenz. Wie entscheidend ist deiner Wahrnehmung nach der Faktor Mut bei der Konsequenz? Weil ich immer wieder auf Leute stoße, die sagen, ja, ich würde gerne, aber es nicht Konsequenz in die Handlung gehen, weil ihnen der Mut fehlt.
Genau.
Welchen Rat oder welchen Tipp hast du für diese Person?
Es ist interessant, weil ich in meiner E-Mail-Unterschrift drinstehen habe, bleiben Sie zuversichtlich, gesund und mutig. Mhm. Mut ist einer der größten Themen. Es ist einer der absoluten Themen, um konsequent zu sein. Ja, Mut ist im Prinzip das Skill, wenn du so willst, was du brauchst. Du musst auch mutig sein. Und das macht den Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager aus. Der Unternehmer hat viel mehr Mut, der traut sich, der macht, der geht auch vielleicht mal einen unbequemen Weg oder einen riskanten Weg. Und ich kriege das immer wieder mit, dass vielen Menschen der Mut genommen wird. Ich habe ja auch oft Führungskräfte, die gerade Führungskraft werden und die ganz engagiert sind und sagen, ich will das ganz anders machen und ich habe hier Schnarchzapfen, die will ich nicht in meinem Team haben, die will ich irgendwie raus haben. Und dann werden sie von oben nicht gedeckt. Sie kriegen keine Rückendeckung. Und dann verlieren sie irgendwann den Mut, weil sie sagen, ich kann es eh nicht ändern. Also sie verlieren damit ihre Selbstwirksamkeit.
Yes.
Und das ist manchmal wirklich antrainiert, sozialisiert worden, weil wie gesagt von oben dann, nee, das machen wir nicht, nee, das ist, nee, wollen wir nicht und so weiter. Und ich habe morgen ein Coaching mit einem Manager, der hat in einem Meeting geäußert, na, wenn das hier nicht gewünscht ist, dann lassen wir es halt. Also in so einem Trotzkind-Modus ist. Und da haben die sofort reagiert, der geht den Weg der Demotivation. Man merkt, der hat irgendwie, der rennt gegen zu viele Wände, versteht nicht, dass ein Konzern länger braucht. Der hat den Mut, es anzusprechen, immer wieder gehabt und jetzt wird er langsam trotzig. Und das ist auch oft, was ich schade finde. Also an alle Führungskräfte da draußen, Rückendeckung. Gebt euren Untergebenen Rückendeckung. Geht auch mal den riskanten Weg. Das hört sich auch blöd an, das ist ein dummer Spruch, ich mag den auch nicht, aber ohne Veränderung wird es keine Veränderung geben. Also das, wir reden alle von Change und Veränderung und das bedeutet eben anders denken, outside the box denken, andere Wege gehen und den Mut haben. Und da gehört auch Scheitern dazu und da gehört auch sich eine blutige Nase holen. Aber ja, und dann lernst du und du verlierst ja nicht, du lernst. Du hast einfach was gelernt. Du hast aber gelernt, so geht es eben nicht. Jetzt muss ich einen anderen Weg gehen. Aber wir bleiben am Ziel. Und das wird wegtrainiert oft. Das finde ich so schade. Und dieses Land braucht mal wieder mehr Mut. Dieses Land braucht mal wieder Leute, die Verantwortung übernehmen, die konsequent sind, die sagen, das machen wir jetzt so. Und nicht sich einreden lassen und dann wieder klein werden und dann die Entscheidung zurücknehmen. Das braucht es generell. Das sehe ich mit großen Bedenken, wenn ich mir die Politik angucke, wo ich mir denke, Leute, ist wieder nur lauwarm, was ihr hier macht. Jetzt habt doch mal den Mut und zieht es durch, damit wir die Reformen bekommen. Aber ich coache keine Politiker. Das sind die einzigen, die ich nicht coache. Das sind die lasse ich außen vor.
Das kommentiere ich an der Stelle nicht. Das kommentiere ich an der Stelle nicht. Aber zum Abschluss, was Neues. Noch nicht ganz neu, aber seit zwei Folgen. Du darfst eine Frage stellen, die unser nächster Gast beantworten wird zum Ende. Eine Frage, die mit dir oder mit dem, was dich bewegt oder mit deinem Fachbereich zu tun hat oder komplett was anderes liegt in deinen Händen. Welche Frage nach dem Motto, Zufall existiert nicht, jede Frage passt genau für den nächsten Gast. Welche Frage möchtest du ihm oder ihr überreichen?
Was ist der Sinn deines Daseins?
Eine tiefgehende Frage. Danke, Jens, für diese Frage, für dein Dasein, für das Teilen, deine Offenheit und für deine Klarheit. Und ja, danke für deine Kompetenz. Schön, dass du dabei warst.
Danke dir.
Schön, dass du auch wieder dabei warst. Danke auch an alle, die ihr Interesse signalisiert haben an dem Newsletter, den ich jetzt mal angekündigt habe. Jetzt kommt's. Und bitte fall nicht vom Stuhl. Ich habe mich entschieden, er kommt nicht. Ich möchte dir kurz erklären. Statt eines Formats wähle ich etwas, worauf ich gezielt mehr Fokus lege. Meine Energie soll dahin fließen, wo Tiefe entstehen kann. Das heißt, in echten Begegnungen, echten Coachings und Trainings mit, ja, mit wem auch immer, ob Sportler, Leader, mit tollen Personen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, wofür ich sehr dankbar bin. Aber auch mit Tiefe und mit Wirkung für alle, die hier zuhören und regelmäßig zuhören. Was heißt das? Konkret arbeite ich an einer Analyse für authentische Führung. Natürlich sind Teile davon auch die Klarheit beim Führen. Und das Tool wird dich unterstützen, dir die Klarheit zu holen über deine aktuelle Position. Wo stehst du, was liegt denn? Denn die Herausforderung ist es, ja, ich kann konsumieren, ich kann mir Inhalt reinziehen, aber wichtig ist, wo du stehst, um dann entsprechend genau richtig eine Veränderungsarbeit anzusetzen für deine Transformation. Und das geht Schritt für Schritt an. Das heißt, meine Arbeit ist getan im ersten Schritt. Ich suche jetzt nach dem richtigen Partner für die Umsetzung, denn eins kriege ich auf keinen Fall, einen Programmierer. Vielleicht habe ich ihn schon gefunden, das wird sich die nächsten Tage herauskristallisieren. Deswegen gib mir noch etwas Geduld. Vielleicht bis zum nächsten oder übernächsten. Ich weiß es nicht, wie lange die Schritte dauern, wie viele Schritte noch zu gehen sind. Ich bin diesen Prozess auch noch nie gegangen. Und doch, wenn ich was verspreche, probiere es umzusetzen. Und manchmal merke ich mir auf der Reise, dass es ein anderer Weg wird. Aber ich glaube, das Ergebnis wird richtig cool werden. Insofern freue ich mich drauf. Thema Klarheit. Jeder redet von Klarheit, doch kaum jemand trainiert sie. Wer mich kennt, weiß, ich tue genau das. Ich helfe anderen, ihre Klarheit zu schärfen. Wenn du wissen willst, wie klar du gerade bist, schreibe mit dem Hashtag Klarheit, ja, bei meinem LinkedIn-Profil, vernetze dich gerne mit mir. Ich habe mir vorgenommen und habe mir die Zeit gebucht. Ich werde mit 4 Personen aus unserer Community energetisch ihr Klarheit testen. Und wenn du magst, lass uns herausfinden, wo du wirklich stehst, denn meine Vision ist es, dass High-Performer, wir Menschen allgemein wieder mehr zu uns finden, unsere berufliche Transition meistern und unsere Berufung finden, damit wir selbstbewusst und erfüllt das Leben genießen können. Was soll ich sagen? kannst es dir denken. Natürlich ist es einfach mit der entsprechenden Klarheit. Mein Wunsch für dich, erkenne mit deiner Weisheit, wann du ein persönliches Timeout brauchst. Habe den Mut, es dir zu nehmen. Denn so kannst du das Leben leben, das für dich gedacht ist. Dein Alexander.